Der langjährige Moskau-Korrespondent der Zeit, Michael Thumann, diskutiert mit Barbara Todt über die brutale Herrschaft von Trump, Putin, Erdogan und Co. und wie dieser neue Nationalismus unsere moderne Zivilisation gefährdet. Michael Thumann ist zu Gast beim Wiener Stadtgespräch am 4.12. Seien Sie dabei. Mehr unter www.wienerstadtgespräch.at.
Wiener Stadtgespräch.
Willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Melanie Reidel. Sich selbstständig zu machen ist für viele ein Traum. Vielleicht die Interessen oder Hobbys zum Beruf machen und im besten Fall mit einer innovativen Idee eine Marktlücke schließen. Manche wollen aber gezielt die Welt mit ihrem Unternehmen besser machen und stellen die soziale oder ökologische Komponente vor die wirtschaftliche. Wie sich das trotzdem finanziell lohnen kann und wie nachhaltig ein soziales Startup wirtschaften kann, bespreche ich heute mit dem Vorstandsvorsitzenden und Mitgründer des Social Business Sindbad, Matthias Lovrek. Er ist außerdem ehrenamtlich im Vorstand von SENA, dem Social Entrepreneurship Network Austria. Vielen Dank fürs Kommen, Matthias.
Vielen Dank für die Einladung.
Jetzt interessiert uns natürlich zu Beginn gleich, worum es bei Sindbad eigentlich geht. Davor noch eine kurze Anmerkung, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr könnt uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerne hört, abonnieren. Dann verpasst ihr nie eine neue Folge von Lohnt sich das? Matthias, welches Ereignis oder welche Erkenntnis war für dich ausschlaggebend, dass du Sindbad gründest oder woher kam die Idee?
Vielleicht noch einmal ganz kurz auch in zwei Sätzen beschrieben, was Sindbad eigentlich ist, was wir machen. Sindbad ist ein Sozialunternehmen und im Kern begleiten wir Jugendliche aus sozioökonomisch benachteiligten Verhältnissen am Übergang von der Pflichtschule in die weiterführende Ausbildung. Das heißt, im letzten Pflichtschuljahr bis eben auch in die Lehre hinein beziehungsweise in die weiterführende Schule nach diesem 9. Schuljahr. Und wie machen wir das? Wir machen das in Form eines 1:1 Mentoring-Programms. Das heißt, jede Jugendliche bekommt einen persönlichen Mentor oder Mentorin an die Seite gestellt für die Dauer von 12 Monaten. Und diese Mentorinnen sind bei uns zwischen 20 und 35 Jahre alt und üben ihre Mentorinnenrolle aus, insofern als dass sie die Jugendlichen auf diesem Schritt begleiten. Wie kam es zur Gründung? Ich persönlich bin in diese Gründung ein bisschen hineingestolpert. Ich bin nicht der zündende Funke dieser Idee gewesen. Ich bin ursprünglich Jurist. Ich habe in Wien und in Lissabon Jus studiert und dann nach meinem Studium in Wien Favoriten am Bezirksgericht mein Gerichtsjahr gemacht, also mein Rechtspraktikum gemacht. Da steht jedem Jus-Studenten frei. Nach dem Studium, so habe ich das auch gemacht und war dort dem Familiengericht zugeteilt. Familiengericht ist anders, als man sich das so aus dem Fernsehen oder aus diversen Kanälen vorstellt, weniger Urteil fällen und ab ins Gefängnis, sondern da geht es um Obsorgestreitigkeiten, Scheidungsverfahren etc. Und eben dahinter steckt immer die Idee, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Das heißt, es geht vor allem um Mediationsarbeit. Es geht darum, dass beide Parteien, wie man das in einem Verfahren nennt, sich einigen können oder alle Beteiligten. Und eine meiner Aufgaben war auch zu schauen, was wollen denn eigentlich die Jugendlichen oder die Kinder der Eltern, die sich um gewisse Dinge eben gestritten haben. Und wie man sich vorstellen kann, waren das im Bezirksgericht Favoriten schon vornehmlich auch Kinder aus diesem sozioökonomisch benachteiligten Milieu. Und ich bin damals und bin es eigentlich nach wie vor wirklich überwältigt, wie viel Verantwortung diese jungen Menschen übernehmen müssen in einem Alter, in dem zumindest ich meilenweit davon entfernt war, vor allem im Privaten, so viel eben auf meinen Schultern tragen zu müssen. Da geht es darum, auf die jüngeren Geschwister aufzupassen, da geht es darum, zu Hause zu kochen, da geht es darum, die Eltern auf Behördengänge zu begleiten, da geht es darum, auch Dolmetschtätigkeiten für die Eltern zu machen. Da geht es auch darum, zu wissen, was man nach der Pflichtschule machen möchte. Auch das war offen gestanden für mich kein großes Thema, weil ich am Gymnasium gewesen bin und nach der 5. Klasse nicht einmal verstanden habe, dass ich irgendeine Art von Pflicht erfüllt habe, nämlich die Schulpflicht. Es ist einfach nahtlos weitergegangen. Und darüber hinaus müssen sich eben diese jungen Leute auch mit ihrer Pubertät beschäftigen, wo man eigentlich denkbar andere Dinge im Kopf hat, als sich über diese ernsten Themen des Lebens Gedanken machen zu müssen. Und angereichert mit dieser Emotion und mit dieser Erfahrung habe ich einen Anruf bekommen von einem alten Freund von mir aus Salzburg, dem Josef, der mich eben gefragt hat, lieber Matthias, Ich habe da so eine Idee, ein ehemaliger Arbeitskollege von mir und ich wollen ein Sozialunternehmen gründen im Bildungsbereich. Ich habe damals das Wort Sozialunternehmen noch nie gehört, wusste nicht, was das ist, aber habe mir gedacht, das klingt zumindest vom Namen her interessant und ich möchte mir das gerne anhören, was da so passiert. Und habe mich dann eben mit dem Josef und auch mit dem Andreas getroffen. Und da stand schon dieses Gerüst, ein Mentoring-Programm auf die Beine zu stellen, wo es darum geht, eben Jugendliche aus Pflichtschulen, Mittelschulen und polytechnischen Schulen zu begleiten. Und für mich war das etwas total Sinnvolles. Aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, ich habe gesehen, gerade neu, quasi frisch aus den Erfahrungen im Bezirksgericht, dass es einfach wirklich viele Jugendliche gibt, die Ambitionen haben, die etwas wollen, die auch ihr Leben in die Hand nehmen wollen, aber schlichtweg nicht die Möglichkeit haben und noch sehr wenige Role Models in ihrem unmittelbaren Umfeld haben, die sie dabei unterstützen oder begleiten können. Und auf der anderen Seite auch diese Erfahrung, die ich gemacht habe, nämlich ich dachte immer, ich wäre ein recht offener Mensch, gehe jetzt nicht mit Scheuklappen durch die Welt und habe aber trotzdem in diesen Monaten als Rechtspraktikant eine Erfahrung gemacht, dass es in der Stadt, in der ich wohne, in der ich aufgewachsen bin, wo ich glaube, sie zu kennen, so andere Lebensrealitäten existieren und so viele andere Herausforderungen für manche Menschen auch bereitstehen. Und diese Erfahrung hat mich auch geläutert. Und das ist an und für sich das, warum ich persönlich diese Idee Sindbad so großartig von Anfang an empfunden habe und gesagt, ich möchte hier mitmachen und ich möchte hier auch mit aufbauen und mitgründen, weil es zwei Teile gibt, die in so einem Programm lernen können. Die Mentees, die einen Ausbildungsplatz bekommen, und die Mentoren und die Mentorinnen, die eintauchen in eine andere Lebenswelt, die diese Erfahrung machen, die ich auch gemacht habe und wo ich glaube, dass es einfach sehr, 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 sehr viele Menschen da draußen gibt, die durchaus andere Lebenswelten kennenlernen wollen, aber es einfach nicht die Möglichkeit dazu gibt. Das ist die Emotion. Und dann gibt es noch die Statistiken und die nackten Zahlen, dass zum Beispiel, also eine dieser Zahlen, mit denen wir uns auch immer wieder beschäftigen, ist die Arbeitslosenquote nach Bildungsabschluss. Mehr als österreichweit, ca. 27%, die lediglich einen Pflichtschulabschluss haben, sind arbeitslos. Das sind nicht nur relativ, sondern auch absolut irrsinnig viele Menschen. Und es geht auch darum, dass wir Jugendlichen zeigen müssen heute, dass sie einen Platz haben in unserer Gesellschaft, dass sie nicht aus der Schule rauskommen und das Gefühl vermittelt bekommen, ich bin nicht gut genug für das, was ihr braucht oder für das, was ihr sucht. Und hier einfach auch diesen Aspekt ganz klar berücksichtigen, wenn es darum geht, Leuten auch zu zeigen, wie man Fuß fassen kann im Arbeitsmarkt und dadurch auch eben gesellschaftlich teilhaben kann.
Also es ist ja gerade so, Jugendarbeit im Bildungsbereich zum Beispiel machen ja häufig Vereine oder NGOs, es ist ja häufig eben auch ehrenamtlich. Jetzt ein Social Business daraus zu machen, also mit welchem Konzept seid ihr da dran gegangen, damit ihr quasi auch genug Geld habt, um vielleicht eure Mentorinnen und Mentoren zu bezahlen und auch immer weiter mehr Jugendliche aufnehmen zu können zum Beispiel?
Gleich vorweg, wir haben von Anfang an geplant, ein dreisäuliges Finanzierungsmodell aufzubauen. Das heißt, auf der einen Seite über öffentliche Förderungen und auch Privatspenden, philanthropisches Kapital uns zu finanzieren. Und die dritte Säule ist eben ein Dienstleistungsmodell, das wir anbieten. Ursprünglich dachten wir, dass wir mit dem, was wir tun, eine Lehrlingsvermittlungsplattform sein können. Das heißt, Unternehmen, die Lehrlinge suchen, damals, wo wir gegründet haben, 2016, war auch der Fachkräftemangel schon ein großes Thema. Das hat sich bis heute ja nicht wirklich verändert. Und wir haben damals geglaubt, wir können hier, wenn wir eine relevante Anzahl an jungen Menschen in unser Programm aufnehmen, ein attraktives Angebot sein für Unternehmen, die Lehrlinge suchen. Potenzielle Lehrlinge sind bei uns im Programm und wir vermitteln sie. Das haben wir dann relativ bald aus zwei Gründen gelassen. Und das bringt mich auch schon zu einer ganz ureigenen Thematik des Sozialunternehmertums. Der eine Grund ist der, und da muss man sich einfach so ehrlich sein, die Jugendlichen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind nicht die, nach denen sich die Unternehmen alle 10 Finger abschlecken, sondern das sind eben genau die, die vielleicht noch ein bisschen mehr Unterstützung brauchen, die hier und da noch eine Perspektive brauchen. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund, und das ist eigentlich der aus dem sozialunternehmerischen Denken jetzt heraus der noch viel wichtigere, wir wollten nicht Gefahr laufen, unsere Mentees, unsere Jugendlichen an die Unternehmen zu vermitteln, mit denen wir Kooperationen haben, die uns dafür zahlen. Das nennt man im Sozialunternehmer spricht den sogenannten Mission Drift, dass du dann nicht mehr Impact over Profit, sondern Profit over Impact stellst. Das heißt, plötzlich wird die Vermittlungstätigkeit, für das wir Geld bekommen würden, relevanter als tatsächlich der Wunsch oder der Traum oder die Stärken etc. des Jugendlichen. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben dieses Geschäftsmodell ad acta gelegt und haben dann ziemlich bald nach Beginn. Wir haben 2016 damals mit 25 Mentoring-Teams gestartet, 25 Freunde und Bekannte von uns dreien zwangsbeglückt, damit uns als Mentorinnen zu starten, und auch 25 Jugendliche an Wiener Pflichtschulen gefunden. Und alle unsere 25 ersten Mentorinnen haben im Prinzip diese Erfahrung gemacht, die ich auch, von der ich vorher schon erzählt habe, die ich auch am Bezirksgericht den Favoriten machen konnte, nämlich diesen Einblick in eine Lebensrealität eröffnet dir so ein riesengroßes Lernfeld und eröffnet dir so viele Möglichkeiten, auch über deinen eigenen Lebensweg zu reflektieren und darüber zu reflektieren, wie ich mich eigentlich selber persönlich weiterentwickeln möchte. Und das haben wir heute, ich würde sagen, zu unserer Cash-Cow entwickelt in unseren Dienstleistungen. Das ist unser sogenanntes Social Leadership Training, wo wir die Mentorinnenrolle anbieten als Personalentwicklungsmaßnahme. Das heißt, Unternehmen identifizieren bei sich im Team angehende Führungskräfte. Wie gesagt, Mentorinnen sind bei uns zwischen 20 und 35 Jahre alt, oder solche Mitarbeiterinnen, die gerne Verantwortung übernehmen wollen, und schicken sie zu uns ins Mentorenprogramm, um in dieser Rolle zu lernen, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, was es bedeutet, auch mit Frustration umzugehen, was es bedeutet, zu motivieren und zu einem gewissen Grad natürlich auch den eigenen Führungsstil kennenzulernen. Und insofern, noch einmal um auf deine Frage zurückzukommen, die Mentorinnen bekommen kein Geld für ihre Tätigkeit, sondern eigentlich andersrum, zum Teil, nicht alle unsere Mentorinnen kommen aus dem Social Leadership Training, aber zum Teil zahlen sie sogar dafür. Jetzt nicht persönlich, sondern ihre Unternehmen, aber das ist das Konzept, das wir aufgebaut haben.
Ja, es ist interessant, dass du das ansprichst. Also ich wollte auch nochmal auf diesen Dienstleistungsfaktor quasi zurückkommen. Wer zahlt dann was genau? Also müssen dann auch die Jugendlichen monetär irgendwas beitragen, oder sind das dann quasi nur die öffentlichen Gelder und die Mentorinnen, die ja dann auch was zahlen müssen?
Also nochmal ganz kurz, nur um das klarzustellen, die Mentorinnen selbst zahlen nichts und auch die Mentees zahlen nichts. Also das Programm ist jetzt sozusagen für die beteiligten Personen im Prinzip kostenlos. Nur die Unternehmen, die mit uns kooperieren, um diese Personalentwicklungsmaßnahme auch integriert haben in ihren Programmen, die zahlen für diese Kooperation. Darüber hinaus, wie gesagt, öffentliche Förderungen. Da arbeiten wir mit unterschiedlichen Ressorts, Arbeitsmarkt, Integration, Bildung, je nachdem, auch auf Landesebene teilweise unterschiedlich als auf Bundesebene. Wir sind in 8 von 9 Bundesländern aktiv. Das heißt, da gibt es auch immer wieder unterschiedliche Konnexe auch zu den jeweiligen öffentlichen Fördergeberinnen. Und eben, wie gesagt, die dritte Säule, das sind Spenden, wobei wir hier hauptsächlich mit Stiftungen zusammenarbeiten. Das heißt, auf Großspenderinnenakquise setzen. Und ich in allen drei Säulen selbstbewusst genug bin als Unternehmer, um zu sagen, ich habe ein Angebot für dich oder für mein Gegenüber. Ich habe ein Angebot für die öffentliche Hand, wenn es darum geht, Jugendliche dabei zu begleiten, einen Arbeitsplatz zu finden. Da hat die öffentliche Hand ein Interesse daran. Ich habe ein Angebot für die Unternehmen, mit denen wir kooperieren, wenn es darum geht, ich bilde deine jungen Mitarbeiterinnen weiter, indem sie bei uns Mentorinnen werden. Und abgesehen davon tust du auch noch etwas Gutes, indem du einen Jugendlichen auch dabei ermöglichst, einen Ausbildungsplatz zu finden mit deinem Mitarbeiter gemeinsam als Mentor. Und die dritte Komponente sind eben die Stiftungen oder die Privatspenderinnen. Und auch hier haben wir ein selbstbewusstes Angebot. Wir haben die Möglichkeit, hier mit der Philanthropie-Szene gemeinsam noch einmal die Wirkung, die wir durch öffentliche Gelder und durch Unternehmenskooperationen ermöglichen, noch einmal zu hebeln und noch einmal quasi durch diese dritte Säule die Anzahl der Jugendlichen zu erhöhen, die wir begleiten können, die Anzahl der Mentorinnen zu erhöhen, die Erfahrung machen können und die wir begleiten können. Und diese Hebelwirkung macht es dann auch wiederum spannend, oft für die Stiftungen, für die Philanthropie, weil die hier sehen, mein Beitrag ist nicht nur mein Beitrag, sondern hebelt den der öffentlichen Hand und hebelt den der Kooperationen mit den Unternehmen.
Das heißt, ihr verzichtet eben in manchen Bereichen auch bewusst auf Geld, also die Mentees, die zahlen nicht, und auch die Mentorinnen und Mentoren müssen quasi nichts zahlen. Gibt es auch andere Bereiche, wo ihr bewusst eben auf Geld verzichtet, damit eben es trotzdem diesen sozialen Gedanken beibehaltet und es nicht quasi gewinnorientiert im Endeffekt ist?
Wir haben lange Zeit das Thema gehabt mit in unserer Belegschaft schon auch die Frage, wie gut können wir zahlen? Wir haben ca. 40 hauptamtliche Mitarbeiterinnen in ganz Österreich und haben, würde ich sagen, lange Zeit Unterwert bezahlt. Also wenn jetzt alle unsere 40 Leute entscheiden würden, wir gehen morgen in die Privatwirtschaft oder in die klassische Privatwirtschaft unter Anführungszeichen oder nehmen einen Beraterjob an oder whatever, dann würden sie wahrscheinlich deutlich mehr verdienen. Aber wir haben mittlerweile es geschafft, glaube ich, dorthin zu kommen, dass wir faire Gehälter auszahlen können. Wahrscheinlich gibt es immer noch Luft nach oben, das glaube ich schon auch. Aber das war lange Zeit ein großes Thema in der Organisation. Und das ist zwar nicht willentlich gewesen, dass wir hier unter Anführungszeichen gespart haben, aber das war schon auch ein Thema. Das zweite ist, Was wir schon auch sehr konsequent versuchen, ist Pro Bono-Partnerschaften einzugehen. Sei es jetzt beispielsweise mit unterschiedlichen Beraterinnen, die uns entweder in Strategieprozessen begleiten oder auch unsere Mentoren und Mentorinnen als Coaches ausbilden. Da gibt es auch unterschiedliche Kooperationen, also entweder Low- oder Pro Bono-Kooperationen, die wir da eingehen. Das versuchen wir natürlich schon auch. Und auch über dieses Eck quasi auch Menschen die Möglichkeit zu geben, da mitzuwirken an dem, was wir da tun. Also wir haben von Anfang an eigentlich darauf gesetzt, möglichst viele Menschen mit einzubeziehen in unser Vorhaben, nämlich das Vorhaben, Österreich ein Stück weit chancengerechter zu machen, was die Bildung anbelangt und da auch einfach unterschiedliche Rahmen schaffen, damit auch Menschen mitwirken können, die vielleicht nicht als Mentoren, Mentorinnen oder Mentees dabei sind.
Also du hast eigentlich jetzt auch schon über ein paar Herausforderungen gesprochen. Was waren denn so große Hürden oder eben auch noch Herausforderungen in Bezug auf eure Finanzierung auch, aber in Bezug auch auf überhaupt euer Unternehmen aufzubauen?
Es ist immer ein guter Moment, um zu reflektieren und innezuhalten, was waren eigentlich die Schwierigkeiten in der Finanzierung zu Beginn. Ich glaube, das war schon etwas ganz, ganz Wesentliches. Wir haben auf Friends, Fools und Family gesetzt. Das heißt, jeder, der 20, 30 Euro übrig gehabt hat, den haben wir quasi angepumpt und gesagt, hey, wenn du Lust hast, dann bitte beteilige dich. Crowdfunding, wobei die Crowd noch relativ überschaubar war zum damaligen Zeitpunkt. Aber dennoch, es hat für uns einfach diese Selbst, also es hat auch sehr viel mit Haltung zu tun und mit welcher Ambition du da reingehst und wie dein Gegenüber das dann auch wahrnimmt. Und wenn wir diese ersten Erfolge, die haben uns so viel Antrieb gegeben, wenn dann plötzlich, weiß ich nicht, 200 Euro am Konto landen, das war für uns mega. Dann haben wir im ersten Jahr 2016 haben wir bei einem Weihnachts-Award mitgemacht, wo es darum ging, auf Facebook damals noch, verwendet heutzutage ja fast niemand mehr, auf Facebook so die meisten Likes zu generieren auf ein Foto. Und wir haben damals 451 Likes generiert, das weiß ich noch, weil wir das dann groß gefeiert haben und 5000 Euro gewonnen, dadurch, dass wir diesen Award gewonnen haben. Das war extrem viel Geld, extrem viel Geld. Und das hat uns echt Auftrieb gegeben. Und dann, und das war dann wirklich der Hebel zur Professionalisierung, haben wir im Frühjahr 2017 unsere erste große öffentliche Förderung über 100.000 Euro bekommen. Das war damals von der AWS, ein Social Business Call. Und das war die Initialzündung für Sindbad, das groß wird. Und Sindbad, das wirklich viele Leute erreichen möchte. Und Sindbad, das sich professionell aufstellt, das neue Mitarbeiterinnen aufnehmen kann, etc., etc. Und Finanzierung ist, finde ich, in den meisten Fällen auch Beziehungsarbeit. Das heißt, es geht darum, dass man Menschen kennenlernt, dass man mit Menschen ins Gespräch kommt, die like-minded sind, wie man selbst in diesem Vorhaben. Und das ist sicher manchmal zäh, aber Hartnäckigkeit zahlt sich aus in dem Fall. Und die größten Herausforderungen generell beim Unternehmensaufbau, ich würde sagen, es steht und fällt immer mit den richtigen Leuten, die man an Bord holt. Also wenn man die richtigen Menschen gefunden hat, die mit einem da gemeinsam weiterarbeiten möchten, dann merkt man das ziemlich schnell und dann hat das eine total positive Wirkung und gibt echt viel Energie frei. Und andersrum genauso, wenn man auch bei der Personalsuche nicht so glücklich ist, dann hat das dementsprechend auch Konsequenzen in die negative Richtung. Und ich würde sagen, das ist wirklich das Um und Auf. Die Menschen, mit denen man das gemeinsam weiter betreibt, da fließt dann zumindest von mir am meisten Energie und am meisten auch Hirnschmalz und Gedanken rein.
Der langjährige Moskau-Korrespondent der Zeit, Michael Thumann, diskutiert mit Barbara Todt über die brutale Herrschaft von Trump, Putin, Erdogan und Co. und wie dieser neue Nationalismus unsere moderne Zivilisation gefährdet. Michael Thumann ist zu Gast beim Wiener Stadtgespräch am 4.12. Seien Sie dabei. Mehr unter www.wienerstadtgespräch.at.
Wiener Stadtgespräch.
Du hast vorhin schon erwähnt, welche Förderungen ihr euch gefunden habt und wie ihr öffentlich finanziert wurdet. Auf welche Finanzierungsmöglichkeiten sollte man jetzt auf keinen Fall verzichten, wenn man sozial gründen will? Oder wo kann man sich auch vielleicht am besten informieren, was es da überhaupt alles gibt?
Also generell, wenn man Sozialunternehmer, Sozialunternehmerin werden möchte, kann ich tatsächlich auch anraten, einmal mit SENA Kontakt aufzunehmen, die Interessensvertretung der österreichischen Sozialunternehmen, wo ich eben auch im Vorstand sitze. Die haben einfach irrsinnig viele Informationen für diese ersten Schritte gerade, was man machen muss als Sozialunternehmer oder als Sozialunternehmerin. Welche Finanzierungsmöglichkeiten darf man sich nicht durch die Finger gehen lassen? Ja, gute Frage. Die ändern sich ja dann auch oftmals, die Finanzierungsmöglichkeiten. Es gibt von der öffentlichen Hand schon auch spannende Instrumente, die, glaube ich, Sozialunternehmertum fördern. Wobei ich persönlich mir da schon auch noch einmal mehr wünschen würde. Eine dieser ganz konkreten Fördermöglichkeiten ist von der FFG Impact Innovation, wo es darum geht, eine Idee zu entwickeln, wie man auch innovative, wirkungsvolle Dienstleistungsmodelle entwickeln kann. Da bin ich mir jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob man da schon ein bestehendes Unternehmen braucht oder nicht. Und ansonsten, also wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, wenn man in seinem Finanzierungskonzept auch auf Privatspenden baut oder generell, es ist so viel Klinkenputzen die ersten Wochen und Monate, im Prinzip bis heute, 8 Jahre später. Man muss ins Gespräch kommen mit den Leuten und nur so erfährt man auch, wo vielleicht auch eine Finanzierung vorhanden ist, wo man beantragen kann, wo es Menschen gibt, die einem vielleicht auch weiterhelfen können und immer dieses Thema im Gespräch mit erwähnen. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man ein Nein kassiert. Egal jetzt, ob von der öffentlichen Hand oder auch von, wenn man auf Privatspenden setzt, eben auch so wie wir, oder auf Unternehmenskooperationen. Wenn man ein Nein kassiert, dann ist das so, dann wird man ein nächstes Gespräch suchen. Und selbst wenn man ein Nein kassiert, dann kann man immer noch fragen, hätten Sie eine Idee, an wen ich mich wenden kann? Und so handhaben wir das im Prinzip.
Ihr wart ja auch Teil des Get Active Social Business Award von Coca-Cola. Der Standard ist auch Partner und die Wirtschaftsuniversität Wien. Und da habt ihr ja auch Geld bekommen.
Genau, beim GASPER haben wir ein sehr spannendes Projekt eingereicht, nämlich unser Übermentoring, wo es darum geht, dass wir Jugendliche, die bereits in der sogenannten überbetrieblichen Ausbildung sind, das ist eine vom AMS finanzierte Maßnahme, und die auch in einem 1:1-Mentoring rausbegleiten in den ersten Arbeitsmarkt. Das läuft jetzt seit 3 Jahren, allerdings nur in Wien, irrsinnig erfolgreich. Und da ist natürlich generell, sind solche Awards eine super Möglichkeit für Sozialunternehmen, mit neuen Ideen auch entweder Geschäftsmodelle oder Wirkungskreise zu erweitern oder einfach generell etwas ganz Neues auch aus dem Boden zu stampfen. Und das sind eben gerade der GASPER ist wirklich schon etabliert, auch in der Szene und in der Landschaft.
Also was mich auch noch interessieren würde, ist, wollen die Unternehmen oder die privaten Sponsorinnen und Sponsoren auch sowas wie KPIs sehen? Also auch sehen, dass eben die Zahlen sich positiv entwickeln? Also selbst wenn jetzt der soziale Impact in dem Fall wichtiger ist als der wirtschaftliche?
Wir haben KPIs und unsere KPIs beziehen sich auf die Wirkung. Und das ist auch eines der großen Themen im Sozialunternehmertum, nämlich diese Messbarkeit von dem, was man tut. Das ist gar nicht so trivial. Bei uns beispielsweise, unser Angebot sind Beziehungen, 1:1-Beziehungen. Jetzt mach einmal eine Beziehung messbar. Das ist sehr subjektiv. Und wir haben aber es trotzdem in 3 KPIs gepackt, unsere Wirkung. Nämlich das eine ist, wie viele Jugendliche und wie viele Mentorinnen können wir überhaupt insgesamt erreichen pro Jahr? Da stehen wir derzeit bei knapp 600 dieser Teams, also 600 Jugendliche und 600 Mentorinnen. Wie viele von diesen Mentoring-Teams arbeiten tatsächlich die 12 Monate durch? Das heißt, bleiben miteinander in Kontakt, stehen in diesem Lebenswelten-Austausch. Da stehen wir derzeit bei ca. 85%. Und von denjenigen, die diese 12 Monate durcharbeiten, wie viele von den Jugendlichen schaffen in diesen 12 Monaten auch den Sprung in die weiterführende Ausbildung? Also haben einen Lehrplatz gefunden oder einen Schulplatz gefunden zum Abschluss des Programms. Da stehen wir auch wiederum bei ca. 85%. Und das sind unsere KPIs.
Gab es denn bei dir persönlich auch Momente, wo du dir dachtest, also in der Vergangenheit, dass sich das Unternehmen jetzt nicht mehr lohnt oder es entwickelt sich nicht so, wie du gedacht hast?
Ja, das gab's. Und zwar ist das gar nicht so lange her, das war vor 1,5 Jahren circa, haben wir extreme Schwierigkeiten gehabt, Jugendliche für das Programm zu motivieren. Und das macht was in der Organisation. Wenn wir an 11 Standorten die Herausforderung haben, dass wir keine Mentees finden, die dieses Programm in Anspruch nehmen wollen, dann stellt man sich die Sinnfrage, wofür machen wir das eigentlich, wenn unsere Kernzielgruppe kein Interesse zu haben scheint. Das war wirklich schmerzvoll, weil man einfach die Motivation verliert. Jetzt mittlerweile, also man findet dann natürlich auch heraus, vielleicht neue Ansprachekonzepte oder neue Rekrutierungskonzepte, und mittlerweile läuft es Gott sei Dank unter Anführungszeichen wieder sehr gut, weil wenn wir sehr viel Mentee-Zulauf haben, heißt das auch, dass es der Zielgruppe eigentlich schlechter geht. Also das ist auch immer so ein Paradoxon im Sozialunternehmertum. Läuft es gut, wem geht es dann schlecht? Aber genau, also jetzt haben wir das schon auch wieder ganz gut im Griff. Und das zweite riesengroße Thema war natürlich die Pandemie. Unser Kern sind echte, lebendige, physische Beziehungen. Also physisch im Sinne von, man begegnet sich. Und das wurde da einfach verunmöglicht. Und das war ein Stich ins Herz von Sindbad. Und das hat auch echte Nachwirkungen noch lange gehabt, bis wir das wieder, wahrscheinlich haben wir es bis heute noch nicht vollends aufgearbeitet, aber dass sich unsere Mentees und unsere Mentorinnen nicht treffen konnten, dass wir mit unseren Mentees und Mentorinnen keinen passenden Rahmen bieten konnten, um sie durch diese Zeit zu begleiten. Dafür hat es erstaunlich gut funktioniert, aber es war wirklich schwer, wirklich schwer. Und natürlich auch Finanzierung war damals ein großes Thema, weil die Unternehmen haben gespart, weil sie nicht wussten, wohin es geht. Und was uns ein bisschen in die Karten gespielt hat, war, dass die öffentliche Hand sehr wohl auch Geld in die Hand genommen hat, um auch abzufedern, das, was da auch während dieser Zeit passiert ist. Das schon.
Du hast gesagt, es hat auch noch Nachwirkungen gegeben. Die Wirtschaftslage ist ja jetzt gerade auch nicht besonders gut. Merkt ihr das irgendwie? Also ziehen sich die Unternehmen vielleicht jetzt auch ein bisschen zurück?
Also unternehmensseitig merken wir das insofern, als dass wir eben in den Kooperationen über das Social Leadership Training immer mehr spüren, dass die Zeit ein noch größeres Thema geworden ist für die potenziellen Mentoren und Mentorinnen. Man muss sich ja auch die Zeit nehmen können, um einen Jugendlichen zu begleiten. Und es ist derzeit ein so hoher Druck, sagt mir mein Gefühl oder aus den Gesprächen, die ich führe, in der Arbeitswelt. Und der schlägt sich dann halt auch nieder, dass man für andere Dinge vielleicht keine Zeit mehr hat. Das spüren wir. Da tun wir uns gerade momentan ein bisschen schwerer in der Rekrutierung. Andere Unternehmen haben schon auch klar gesagt, sie müssen jetzt einen Sparstift ansetzen. Aber andere wiederum sind dafür doppelt und dreifach dabei. Also in den Umsatzzahlen von unserem Social Leadership Training merken wir das noch nicht konkret. Wo wir jetzt sehr gespannt sind, ist natürlich auch auf die kommende Legislaturperiode. Also wir wissen, dass die kommende Regierung den Sparstift ansetzen muss und dass das Fördersystem, so wie es bisher funktioniert hat, wahrscheinlich innoviert werden wird müssen. Und da gibt es aber auch spannende Ansätze, die auch gerade für soziale Unternehmen, glaube ich, eine gute Möglichkeit wären, sich trotzdem auch durch relevante öffentliche Gelder co-zufinanzieren. Nicht nur für soziale Unternehmen, auch für andere. Aber das wird schon spannend zu sehen, wie da der ganze Gemeinnützigkeitssektor und NGO-Sektor in den nächsten 5 Jahren auch mit der öffentlichen Hand kooperieren kann und wird. Mhm. Also das ist auch für mich noch ein Fragezeichen.
Und mit der Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast, würdest du noch einmal sozial gründen oder gibt es eine weitere Idee vielleicht?
Also ich bereue das überhaupt nicht. Ich finde, das war bis zum heutigen Tage und wird es wahrscheinlich auch noch in der Zukunft eine extrem spannende Lernreise sein. Als Sozialunternehmer bewegt man sich zwischen politischen Stakeholdern, Stakeholdern aus der klassischen Corporate-Welt und das macht es irrsinnig erfüllend. Und auch in einer gewissen Art und Weise vollkommen, das ist jetzt so ein pathetisches Wort, aber man hat so viele unterschiedliche Blicke, die man einnehmen kann und muss und das macht es für mich extrem spannend und deshalb würde ich sagen, ich würde auch noch einmal sozial gründen, beziehungsweise viel eher als jetzt sozial gründen, würde ich sagen, etwas gründen, das wirklich auch eine Wirkung entfaltet, die über jetzt den reinen Profit hinausgeht. Das ist mir schon, muss ich sagen, in den letzten Jahren in Mark und Knochen eingefahren.
Und vielleicht 1-2 Learnings, die du jetzt last but not least an Neulinge im Social Business weitergeben kannst?
Das erste Learning habe ich auch schon angesprochen vorhin. Ich finde, das Wichtigste sind die Menschen, mit denen man das zusammen tut. Gerade im sozialunternehmerischen Bereich gibt es irrsinnig viel intrinsische Motivation. Das ist super. Aber das heißt, diese intrinsische Motivation muss man auch hochhalten. Und ich persönlich kann sie für mich hochhalten, indem ich mit den richtigen Leuten auch zusammenarbeite. Und das zweite Learning ist, aber das ist, würde ich sagen, ein generelles unternehmerisches Learning. Ganz gleich, ob man jetzt als Sozialunternehmer oder als herkömmlicher, quasi profitorientierter Unternehmer startet. Das Tal der Tränen geht vorbei und man hat immer die Möglichkeit, weiterzumachen. Und es geht die Welt nicht unter, wenn etwas mal nicht gelingt. Das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen pathetisch, aber ich empfinde das wirklich so. Am Ende des Tages ist, glaube ich, der Job nicht das Allerwichtigste im Leben eines Menschen. Es kann zu sehr viel Erfüllung beitragen, aber das können andere Sachen auch. Und wenn etwas beruflich nicht gelingen sollte, dann geht die Welt nicht unter. Die Erde dreht sich weiter.
Zum Glück.
Genau.
Vielen Dank, Matthias, fürs Kommen.
Danke auch für die Einladung.
Also wir nehmen mit, es gibt einige Finanzierungsmöglichkeiten aus öffentlicher Hand und weiter kann man sich auch private Sponsorinnen und Sponsoren sowie Unternehmen finden, die einen unterstützen. Vielen Dank auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört. Feedback und Fragen wie immer gerne an podcast@derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Melanie Reidel. Ciao und bis zum nächsten Mal.
Der langjährige Moskau-Korrespondent der Zeit, Michael Thumann, diskutiert mit Barbara Todt über die brutale Herrschaft von Trump, Putin, Erdogan und Co. und wie dieser neue Nationalismus unsere moderne Zivilisation gefährdet. Michael Thumann ist zu Gast beim Wiener Stadtgespräch am 4.12. Seien Sie dabei. Mehr unter www.wienerstadtgespräch.at.
Wiener Stadtgespräch.